Es ist wirklich gut und ich bin dankbar, dass ihr so fleißig jetzt schon fast über das ganze Jahr herkommt und euch Zeit dafür nehmt. Für mich ist es selbst ein Segen im Geben. Ich hoffe, dass es für euch ist ein Segen im Nehmen und einfach eine gute Gelegenheit, sich unter das Wort Gottes zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber so erfahre ich, wenn ich mich distanziere, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich nicht permanent unter dem Wort Gottes bin, dann merke ich das sofort in meinem Glaubensleben. Ich merke das. Ich werde versuchbarer, angreifbarer und schwächer. Und ich frage mich auch, warum, was ist los? Und dann muss ich das prüfen und ich merke, oh ja, viele andere Dinge sind gerade wichtiger als das Studium oder sich unter das Wort Gottes zu stellen. Und ich möchte einfach wirklich bekennen, ich meine es so, wie ich es bete, wie ich sage, das ist etwas, was mir Kraft gibt, was mich reinigt, was mich ausrichtet. Das ist gut. Ja. Von dem her ist es gut, dass wir uns heute da so drunter stellen wollen. Wir haben darüber gesprochen, über viele Themen in Bezug auf Gott, von seinem Wesen, Gott als Schöpfer, Gott als Vater, als der souveräne Gott. Und das hat ja einige Fragen hervorgerufen und Auseinandersetzungen und Prüfen und Nachdenken. Und das ist auch vollkommen gut und richtig. Aber nirgendwo erkennen wir Gott so gut wie in seinem Sohn. Nirgendwo offenbart er sich uns so deutlich wie in seinem Sohn. Und deswegen folgt es einfach nur eine logische Heranführung, es ist ein logischer Schritt, dass wenn wir über Gott auseinandersetzen und sagen, wer ist dieser Schöpfer Gott, das führt uns zu der nächsten Frage oder führt uns zu der Antwort, ja, Gott erkennen wir eben seinem Sohn Jesus Christus. Und da wollen wir uns damit beschäftigen. Und letztes Mal, ich hoffe, dass es dann immer so ein Monat Rhythmus, haben wir uns darüber nachgedacht oder habe ich versucht, euch hineinzunehmen, dass Jesus die Mitte der Schrift ist, wie man die Bibel liest. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen durchgehen und etwas nachdenken über bestimmte Punkte. Zum Beispiel über die Gottheit Jesu, über das Zeugnis des Neuen Testaments, was das Neue Testament dazu sagt. Ich möchte etwas über sehr Wichtiges sprechen, über seinen Dienst, warum er Mensch geworden ist. Dass wir ein klares Verständnis davon haben. Also ich weiß nicht, ob wir das alles heute machen, aber zumindest gehen wir jetzt Schritt für Schritt. Über seine Menschheit. Und über seine Sündlosigkeit, warum dieses Thema so wichtig ist und da die Grundlage ist. Über die Jungfraugeburt werden wir wahrscheinlich nur kurz sprechen und dann über seine Himmelfahrt. Einfach so ein paar Dinge bearbeiten, das ist ansatzweise, wir kratzen nur da mehr oder weniger darüber, aber das wird schon reichen, um ein besseres Bild zu bekommen. Denn glaub mir, Wenn wir in Jesus Christus Gott begegnen, wer kann Gott fassen? Wer kann ihn letztendlich erklären? Wer kann ihn sagen, okay, jetzt sind wir systematisch durchgegangen und haben jeden Aspekt beleuchtet? Unmöglich. Solange wir leben werden und auf dieser Erde leben werden, werden wir damit ringen, suchen, verstehen und nie eigentlich zum Ergebnis kommen. Aber das wird immer reicher, immer mehr. Und das ist das, was gut ist. Also gut, dann starten wir. Heute mit der Gottheit Jesu Christi. Woher wissen wir, dass Jesus Christus Gott ist? Glauben wir das? Jawohl, das muss viel klarer kommen. Wir glauben, das ist das Fundament unseres Glaubens. Und derjenige, der das leugnet, ist entweder der Antichrist, und ich vermute nicht, dass ihr welche seid, oder ist ein Kind des Antichristen. Des Antichristen. Und das hoffe ich von keinem von euch. Aber ich bin sehr guter Zuversicht, dass ihr es nicht seid. Jeder, der nicht bezeugt und der nicht glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der ist nicht aus Gott geboren. Ja. Und derjenigen, die es leugnen, die sind eben nicht aus Gott geboren. Denn keiner kann bezeugen, Jesus ist der Christus. Ich möchte euch das mit einem Gleichnis oder mit einem Beispiel erklären. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber wenn ja, verzeiht es mir. Habe ich euch erzählt von dem Muslimen am Flughafen? Nein? Da gab es einen Christ, der wollte gerade abfliegen, irgendwo in die weite Welt. Und er war am Flughafen, hat eine Bibel gehabt und hatte gewartet auf seinen Abflug und hat dann die Bibel gelesen. Und dann kam ein Mann auf ihn zu. Ich vermute, man hat schon am Äußeren gesehen, dass er Muslim war. Und dann kam er so zu ihm und sagte, oh, Sie lesen die Bibel? Ja, Sie glauben daran? Sagt er, ja. Dann sagt er, das Wort, also die Bibel stimmt gar nicht. Es stimmt gar nicht, was drin steht. Wieso glauben Sie daran? Sagt, doch, ich glaube fest dran. Ja, doch, das stimmt nicht. Ja, warum meinen Sie, dass es nicht stimmt? Ja, da steht zum Beispiel, schlag mir mal die Stelle auf, 1. Johannes 2. Er kannte wohl die Bibel auch ein bisschen. Johannesbrief, 1. Johannes 2. Okay, ab Vers 22 zum Beispiel. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der es leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist ein Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Zum Beispiel eine Stelle hier. Niemand kann sagen, Jesus ist der Christus, sein ist aus Gott geboren. Und alle, die es leugnen, gehören ihm nicht. Und dann sagt dieser Muslim, ja, in der Bibel steht doch, niemand kann bezeugen, bekennen, dass Jesus der Christus ist, außer dass, wenn er nicht wirklich ein Kind Gottes ist. Aber ich kann sagen, guck mal, Jesus Christus, sagt er zu ihm. Ich kann Jesus bezeugen, guck mal, ich bin ein Muslim, sagt Jesus Christus. Und dann hat dieser Mann nichts gesagt, sondern hat sich umgeschaut und dann hat er seine Koffer so hochgestapelt. Und dann hat er sich draufgestellt und alle Leute haben schon geguckt. Und er sagt, liebe Leute, hört mal alle gut zu. Und alle waren sehr aufmerksam. Er sagt, hier ist ein Muslim und der würde gern Jesus Christus bekennen. Als er sich umgeschaut hat, war er weg. Ja. Niemand kann Jesus Christus bezeugen, als nur im Geist Gottes, als nur derjenige, der wirklich wiedergeboren ist. Sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, kann jeder. Aber da zeigt sich das, wirklich bezeugen. Und wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört, aber das ist sehr, sehr entscheidend. Wir können über Gott und die Welt und alles nachdenken und wir können mit vielen Menschen und vielen Religionen da uns einig fühlen und sagen, ja, Gott ist der Schöpfer, ja, und ist der einzige Gott, ja, da könnt ihr sogar mit Muslimen Einigkeit haben. Sagen, das ist unsere Basis, wir glauben ja alle an den gleichen Gott. Aber spricht Jesus Christus an, macht da Gott fest, und dann werdet ihr merken, wie schnell die Geister sich scheiden. Achtet darauf, auch wie ihr über den Glauben redet und wie ihr euren Glauben bezeugt. Ob es nun darum geht, ja, über Gott zu reden, oder ob es darum geht, über Jesus Christus zu reden. Ich muss sagen, ich würde behaupten, meine Bekehrung fand mit 22 Jahren statt. Da habe ich wirklich erkannt, wer Jesus Christus ist. Vorher, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Also dieses klassische Bekenntnis wahrscheinlich, das die meisten von euch oder die meisten machen, die dann sich taufen lassen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Was nichts Schlechtes ist. Ich möchte darüber nicht lächerlich machen. Das ist ein Segen. Das ist ein Privileg. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich wusste, Jesus ist gestorben für die Sünden der Menschen. Ich wusste eigentlich alles, habe alles das mitbekommen. Und erst mit 22 Jahren habe ich begriffen, wer wirklich Jesus Christus ist. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Zeit, dann habe ich die Bibel gelesen. Und ich habe, solange es was über Gott ging, habe ich es gern gelesen. Aber wenn ich an den Punkt kam, wo es über Jesus ging, konnte nämlich nicht viel anfangen. Sage ich euch ganz ehrlich, nachhinein habe ich gemerkt, dass ich diese Stellen mehr oder weniger überlesen habe, Stellen weitergelesen habe. Damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Das meine ich mit Gott, ja, dass Gott einen liebt und segnet und all das, ja, aber mit Jesus Christus. Und erst mit 22 Jahren, als Gott mich wirklich da in den Zerbruch getrieben hat und mir die Notwendigkeit, diesen Jesus Christus vor Augen geführt hat und den Weg aus meinem Dilemma, dann habe ich Jesus Christus erkannt. Ich kann es euch nicht beschreiben, aber ich kann sagen, ich habe ihn gesehen. Und seitdem ist mein Leben ein anderes Leben. Und seitdem liebe ich jede Zeile und suche ihn da, weil dann, es geht nämlich um ihn. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber diese Tatsache wurde immer und immer wieder geleugnet und verleugnet. Und spielt keine Rolle, wie fromm und religiös man ist. Ich möchte wirklich euch bitten, das meine ich sehr ernst, an diesem Punkt zeigt sich, ob wir religiös sind oder ob wir glauben. Ich glaube nicht an irgendeine Religion, ich glaube nicht an irgendeine Person, genau, nicht an irgendeine Gemeinde, Institution, Baptisten oder evangelisch oder sonst irgendwas. Ich glaube an eine Person, nämlich an die Person Jesus Christus. Das ist für mich so entscheidend. Und an dieser Person messe ich alles, was ich weiß. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht zugespitzt, aber wie viele Diskussionen führen wir über bestimmte Themen? Und was ist richtig, was ist falsch? Welche Position ist richtig? Ich mache ein Extrem, ja? Ja, ein Extrem. Gibt es ein buchstäbliches tausendjähriges Reich oder nicht? Ist die Wiederkunft vor der Trübsalzeit oder nach der Trübsalzeit? Das interessiert das meiste, das ist so Hobby für viele Christen, ja. Die beschäftigen sich sehr gerne damit. Solche spannenden Themen und dann, es wird so festgetrieben, dass man sagt, oh, du bist nicht mehr mein Bruder oder Schwester, weil du so denkst und du so. Gleich mal, wie man sich zu bestimmten Dingen positioniert. Jesus sei seines Glaubens gewiss und stehe vor dem Herrn. Der Punkt ist aber der, es geht nicht darum, also die Positionen sind aber eher auf meiner Vorstellung, meinem Wunschdenken, meinem Verständnis oder meiner Tradition oder meiner Gemeinde als dessen, was in der Schrift steht. Und ja, da sagst du, ja, aber der andere denkt auch von der Schrift. Ja, wie prüfen wir aber? Und jetzt ist das für mich das Entscheidende. Jede Lehre, jede Theologie, jede Positionierung, jedes Verhalten haben wir nur an einem Punkt zu prüfen, nur an einer Person, an Jesus Christus. Und da muss sie bestehen. Passt es oder passt es nicht? Über diesen Jesus Christus brauchen wir eine Klarheit. Denn alles hat Gott wegen ihm und zu ihm und durch ihn und für ihn gemacht, oder? Schlagt mal mit mir auf Römerbrief. Ja? Was ist los? Mann. Alles im Kopf. Okay, das teste ich gleich. Römer, Kapitel 11, Vers 36. Sehr gut. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Merkt ihr? Alles, was Gott tut, alles, was geschieht, hat ein Ziel. Oder hat einen Mittelpunkt. Es kommt von ihm, es geht zu ihm und durch ihn, es ist Jesus Christus, um ihn geht's. Denn aus ihm, er ist selbst der Ursprung aller Dinge, durch ihn, er tut das, er führt das aus und zu ihm, alles, was geschieht, geht's um ihn. Und an dem müssen wir es prüfen. Macht das Sinn oder macht es keinen Sinn? Macht das Sinn oder macht es keinen Sinn? Denn manche Gedankenbeutel sind so kompliziert. Dann kennt ihr zum Beispiel die Diskussion über Daniel 9, über die 70-Jahr-Wochen-Diskussion, ja. Die Lückentheorie und die eine Woche, die noch aussteht. Schon mal gehört? Nee? Ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich gerade mit sowas beschäftigt, das wird ganz stark diskutiert. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, boah, so kompliziert, wer kann dann mit? Ja, so ausgetüftelt und hier und da. Und es war für mich viel zu kompliziert, sowas. Und was mache ich? Ich gehe hin und sage, okay, ich prüfe das Ganze jetzt an Christus. Macht es für mich Sinn oder macht es keinen Sinn? Macht es für mich Sinn. Darf ich euch ein Beispiel machen, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das, also ist es okay, wenn ich mich, ich habe immer Angst, ich wiederhole mich, weil ich an der Bibelschule bin und so und ich weiß nicht, wo habe ich es schon mal gesagt, wo nicht. Also falls ich mich wiederhole, tut mir echt leid, aber ich werde mich jetzt nicht mehr wieder jedes Mal entschuldigen, okay? Also gut. Ich mache euch ein Beispiel, worum es geht. um jetzt das Beispiel aufzugreifen. Ich habe es hier hinten drin, eine Position vom tausendjährigen Reich. Dazu kommen wir natürlich, wenn wir über die Offenbarung nachdenken. Aber das gibt, ich möchte zwei Grundlinien sagen. Es gibt welche, die glauben, es gibt ein buchstäbliches, es gibt Glauben, es gibt kein, nicht, es ist kein buchstäbliches. Mal dahingestellt. Ja? Und beide liebe ich sehr, die in diese Position haben. Da habe ich überhaupt kein Problem. Worauf es mir aber geht, dass mit dieser Theorie geht etwas einher. Und vielleicht habt ihr schon was davon gehört. Dass Gott sich ein Volk erwählt hat, das ist das Volk Israel. Und er hat sich offenbart dem Volk und die haben ihn abgelehnt, oder? Soweit sind wir alle einig. Und dann hat Gott dieses Volk beiseite gestellt. Er sagt, okay, ihr wollt es nicht, sollt nicht, also auf Abstellgleis. Und hat dann die Gemeinde sich erwählt. Okay? Und das ist, in der Zeit leben wir, das ist die Zeit der Gnade. Ist soweit bekannt? Ja? Okay. Traut euch ja zu sagen, ich werde jetzt nicht das... Also, und dann hat er in die Zeit der Gnade gewählt und in dieser Zeit kommen Gläubige aus ganzen Nationen und dann ist die Zeit der Gnade vorbei und dann wird Gott sich die Gemeinde zu sich holen, Jesus Christus, in den Himmel. Das glaube ich auch, das ist die Entrückung. Aber dann kommt nämlich etwas, wo ich stutzig werde und dann möchte ich euch gleich sagen, warum ich das so ausführe. Und dann heißt es, dann wird sich Gott wieder dem Volk Israel zuwenden. Und dann wird er das Volk Israel als Nation sich zuwenden und die werden wieder einen Tempel bauen. Und dann werden sie das Opfer wieder einführen. Und die werden opfern. Und auf diesem Weg wird sich Gott wieder nahen. Und dann in der Mitte der Zeit, nämlich nach 3,5 Jahren, wird der Antichrist kommen und dieses Opfer abschaffen. Und wird sich dann in den Tempel setzen. Und wird sich als Gott anbeten. Und nach 3,5 Jahren Trübsalzeit kommt Jesus, vernichtet ihn ganz. Schon mal gehört? Ja, ich denke, das ist so die gängigste Meinung, vor allem in den Freikirchlichen und nicht selten unter den Russlandsdeutschen. Oder ich würde anders sagen, Baptistengemeinden. Die haben eine Tradition, Scottfield, kommt alles so ein bisschen daher. Abgesehen davon, ganz ehrlich, diese Position ist sehr neu. Also im Vergleich zur kirchlichen Geschichte ist es recht neu. Ungefähr 19. Jahrhundert. Das ist das eine. Das andere, aber das spielt keine Rolle. Man weiß ja nicht, wann kommt es, ist es Bibel, also ist es jetzt schon, wie lange existiert diese Position, diese Lehre, man weiß es ja nicht. Aber was wissen wir? Wir haben Jesus Christus und wir wissen, das ist der Prüfstein, oder? Und jetzt stelle ich ein paar andere Fragen und jetzt dürft ihr echt charismatisch sein. Für diejenigen, die mich jetzt auf dem Band hören, ich habe mit den Fingern so gemacht. Ja. Also, wie heißt das? Anführungszeichen. Dass es Klarheit ist. Okay, sonst treten wir hier noch einen Strick. Okay. Seid ihr da alle mit mir, wenn ich sage, nur in einem Namen das Heil? Voll gut, das klingt schon gut. Kann noch ein bisschen besser werden. Also, dass niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus Christus? Ja. Nur in ihm ist Errettung? Aus Gnade? Nicht aus Werken? Nicht aus unserem Verdienst? Sicher? Sehr sicher? Also es gibt keinen Weg, zu Vater zu kommen, also nur aus Glauben, dass Jesus Christus dein und mein Erlöser ist. Okay. Gibt es irgendeinen anderen Weg? Und jetzt, also das ist Basics, oder? Alle wisst ihr das, oder? Und das ist sehr gut. Und wenn ihr das jetzt habt, könnt ihr euch vorstellen, ist das biblisch, so rum sagen, ist das biblisch an Jesus Christus gemessen, dass Gott dann sagt, okay, die Zeit, wo man nur zu mir kommt, nur aus Gnaden ist vorbei, nämlich in Jesus Christus. Und jetzt wende ich mich mir wieder der alten Form zu, nämlich aus Werken, jetzt opfert schön weit wieder, um zu mir zu kommen. Macht wieder einen Tempel, opfern von Lämmern. Warum hat man geopfert? Für Sündenvergebung, oh. Vielen Dank. Hebräerbrief, ein für alle Mal ist hineingegangen und hat durch sein Blut, also jetzt frage ich mich, jetzt ganz naiv, so dumm wie ich bin, so ganz dummer Christ, naiver Christ. Okay, wenn das die Botschaft der Bibel ist, so stark deutlich, wenn das mein Glaube ist, Warum sollte Gott wieder einen Weg, also zurückschrauben und sagen, oh nee, der erste Weg des Gesetzes war doch, übrigens, das ist nicht mal der erste Weg gewesen. Der erste Weg der Gnade war schon immer da in Abraham. Ich mache halt wieder doch aus Werken. Das ist ja mein besonderes Volk, also dürfen sie schuften. Also die müssen opfern. Glückselig seid ihr, ihr müsst nicht, aber sie müssen. Ist das biblisch? Wo finden wir das? Ich nicht. Natürlich positioniere ich mich dadurch, aber jetzt, ich bespreche noch gar nicht den Ablauf, all diese Dinge. Es geht nur darum, wenn in Jesus Christus Prüfstein ist, wenn an ihm ich prüfe, dann muss ich konsequent durchgehen und das, was ich glaube, macht es Sinn? Und ich stelle euch diese Frage. Ihr müsst nicht glauben, ob ich sage oder nicht. Ich stelle euch die Frage, prüft es, macht es Sinn für euch? Und wenn es Sinn macht, schlagt nach. Ich kenne euch und schaut mal, ob es in der Bibel, was die Bibel dazu sagt. Es gibt eine Position, die diesen Sachverhalt oder mein Argument, nicht, es ist nicht mein Argument, aber dieses Argument kennt. Und die sagen, ja, Gott wird sich natürlich wieder den auf den, es gibt wieder ein Tempel, es gibt wieder ein Opfer, aber Gott wird das rückwirkend machen. Also nicht rückwirkend, sondern es wird als Erinnerung dienen. Also Jesus ist schon gestorben, aber sie sollen einfach opfern, das ist so ein Gedächtnisopfer. Das ist natürlich, kann ja sein, oder? Aber die Frage, die ich mir sofort stellen muss, ist das biblisch? Steht irgendwo, dass Jesus gesagt hat, lehrt Jesus an irgendeiner Stelle und es wird wieder einen Tempel geben, in dem geopfert werden wird? Als Gedächtnis, opfert dies du zu meinem Gedächtnis. Hat Jesus das mal gesagt, dies du zu meinem Gedächtnis? Ja, und wann hat er das gesagt? Oh, es gibt ja schon etwas, was er eingeführt hat, das du zu meinem Gedächtnis. Das ist das Abendmahl. Das soll euch erinnern, bis ich, was? Wiederkomme. Aha. Versteht ihr mein Anliegen? An der Tatsache, Jesus Christus ist mein Erlöser und wir werden gerettet aus Glauben an ihn. Das werde ich gleich entfalten, warum das so ist, warum das sein muss. Aber an diesem Punkt muss ich prüfen all meine Position, all meine Lehre. Und hier geht es nicht, dass man sich in ein Lager stupsen lässt oder dass man sich da, ich hasse das, wenn man mich, ich sage wirklich so, dass man mich in so Schubladen stecken möchte. Wille ist ein Calvinist. Bin ich nicht, ich bin ein Christ. Wille ist hier, Wille ist da. Nein, ich habe einen Herrn, den ich vom Herzen liebe und an ihm habe ich die Aufgabe, alles zu prüfen, ob es Sinn macht oder nicht. Und an ihm, Freunde, werden sich Leute stoßen. Er ist nämlich ein Stein des Anstoßes. Für die einen und für die anderen ein Eckstein, ein Fundament, auf dem wir aufbauen. Es wird immer diese beiden Extreme geben. Es gab sie, das wurde über ihn verheißen in Jesaja und die Propheten haben es gesagt, jeder Apostel hat diese Tatsache bekannt. Ich sage, für die einen wird es ein Anstoß sein, sie werden sich ärgern. Für die anderen wird es Segen sein, wird das Fundament Stabilität sein. Jesus Christus ist der Eckstein. Also an ihm prüfen wir. Versteht ihr mein Anliegen? Das war jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Aber ich fordere euch heraus, so eure Position immer zu hinterfragen. Spielt keine Rolle. Jedes Verhalten, ich meine bis in die Kleinigkeit. Was sage ich nicht? Was tue ich nicht? Was ziehe ich an, was ziehe ich nicht an? Das ist keine Frage des Gesetzes, es ist keine Frage der Tradition, es ist keine Frage des Geschmacks. Es ist eine Frage des Christus. An ihm muss ich das prüfen. Nur, dass es ein bisschen greifbar ist, was ich damit meine. Und ich meine es sehr ernst, weil diesen Kampf muss ich immer führen oder führe ich jeden Tag. Und glaubt mir, wie oft ich falle und deswegen bin ich so froh, dass er dafür gestorben ist. Egal, was ich tue, muss ich eigentlich hinterfragen, verherrlicht das ihn oder nicht? Warum? Ihr seid doch wieder mit mir einig, dass Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist, oder? Ja, sehr gut. Okay, jetzt guck mal, jetzt stehe ich auf am Tag und komme in eine Situation, in der ich jetzt handeln muss. Und wenn ich jetzt einfach, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? und ich mir einfach bewusst mache. Ich mache ein Beispiel. Ich bin kurz davor, etwas zu tun, obwohl ich weiß, Jesus ist dafür für mich am Kreuz gestorben. Ja. Also für diese Art der Sünde, das hat ihn sein Leben gekostet. Und ich, ja, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Die Frage ist nicht, darf ich es tun oder darf ich es nicht tun? Das ist Gesetzlichkeit. Und glaub, wenn wir diese Schiene fahren, dann machen wir es erst recht. Aber die Frage, wenn wir einfach unsere Perspektive auf ihn lenken und sagen, okay, ihn wegen dieser Sache hat es ihm das Leben gekostet. Er ist genau wegen dieser Sache für mich ans Kreuz gegangen. Warum soll ich das frönen? Warum soll ich das verherrlichen? Warum soll ich die Sache tun? Die kann ja nicht gut sein, wenn er dafür gestorben ist, oder? Versteht ihr, was ich meine? An dem prüfe ich, an Christus prüfe ich, macht das Sinn oder nicht? Verherrlicht ihn das oder nicht? Oder entehrt ihn das oder nicht? Um ihn. Als Beispiel, zum Beispiel Epheser Kapitel 4. Kapitel 5. Im Kapitel 5 im Epheserbrief stehen ganz, ganz heftige Sachen für den einen oder anderen, die diskutiert werden und wie man sie verstehen soll, wie man sie in unserer Kultur verstehen soll. Und da geht es um Unterordnung. Boah. Die Frauen rebellieren, die Kinder rebellieren und die Arbeitnehmer rebellieren. Die Frauen sagen, wieso sollen wir uns ausgerechnet den Männern unterordnen? Das ist ja, sind wir weniger wert? Die Kinder rebellieren und sagen, Mann, warum müssen wir gerade unseren Eltern? Die haben ja keine Ahnung, was Spaß macht. Die verstehen uns nicht. Die haben in einer anderen Zeit gelebt. Da hat man andere Freuden gehabt als wir. Und die Arbeitnehmer sagen, oh, unsere Chefs sind so bescheuert, die wollen nur Profit. Und die haben kein Mitleid mit uns und wieso sollen wir denen uns an und so weiter und so fort. Und Paulus lehrt im Epheserbrief, ordnet euch einander unter in der Furcht. Nochmal? In der Furcht Christi. Ja. Ordnet euch, weil es so ist, weil es anständig ist. In der Furcht Christi. In dem Wissen, wer er ist und was er getan hat für dich und für mich. Für Christus, wegen Christus, in Christus, für ihn. Es ist eine ganz andere Perspektive. An ihm messe ich das, ob ich jetzt als Frau mich einem Mann unterordne oder nicht. An Christus messe ich, wie ich meine Frau gegenüber mich verhalte. An Christus messe ich, ob ich meinen Eltern gehorche oder nicht. Wegen ihm, für ihn und durch ihn und zu ihm, oder? Haben wir doch gerade gelesen im Römerbrief. Alles, was geschieht, hat ihn im Auge. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir unseren Glauben, dann verlieren wir unsere Ausrichtung und letztendlich, dann sind wir rein einfach religiöse Menschen und sind halt gerade freikirchlich, aber unterscheiden uns nicht viel. Ja, wisst ihr, was ein Freund von mir immer gesagt hat in unserer Jugendzeit? Er ist Vizedeutscher Bodybuilder-Meister gewesen, so ein schönes Tier, ja. Und er sagt, oh Willi, schade, dass ich Christ bin. Manchmal denke ich, schade, dass ich Christ bin. Ja, wie kommst du darauf? Ja, weißt du, ich habe immer so Geldprobleme. Ja, weißt du, wenn ich kein Christ bin, können einfach die Bank überfallen. Dann würde ich auch zutrauen, als Safe so zack raus und mit auf die Schulter. Ja, aber schade, dass ich Christ bin. Ja, als Christ macht man halt das und das nicht, darf man halt nicht Bank überfallen. Mann, hätte Gott doch da wenigstens deine Ausnahme gemacht. So, du sollst Bank überfallen. Nein. An ihm messt sich, an ihm entscheidet sich, an ihm. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern als dem Herrn. Ihr Kinder liebt, ihr Männer liebt die Frauen wie Christus, die Gemeinde. Ihr Kinder, ordnet euch euren Eltern unter als dem Herrn. Ihr Eltern, erzieht eure Kinder in der Furcht Christi. Ihr Sklaven, tut das alles mit Bereitwilligkeit, nicht für in Einfalt als dem Christus. Und dann ihr Herren, droht nicht, denn sie sind, ihr seid und sie sind, gehören nämlich dem einen Herrn, Jesus Christus. Das ist bei all dem, was wir tun, haben wir nur ein Prüfkriterium, das ist Jesus Christus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da entscheidet sich, und deswegen brauchen wir Klarheit über ihn, über sein Werk, über seine Person, über sein Tun. Ich werde darüber sprechen, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, ich vermute eher nicht, aber nur so als schon mal als Werbung. Es gibt ein Apostelkonzil, das sagt, herabgestiegen in die Hölle, hinaufgestiegen, ja, die Höllenfahrt Jesu Christi. Habt ihr schon mal so vom Begriff gehört, dass Jesus in der Hölle war und dann gepredigt hat? Ja. Übrigens, die katholische Lehre basiert hauptsächlich auf diesen Stellen, also auf dieser Lehre. Jesus war in der Hölle, hat nochmal gepredigt und es gab nochmal eine zweite Chance. Die Evangelikalen oder die Evangelischen, die sagen auch, der war in der Hölle, aber der hat den Leuten des Alten Testaments gepredigt, damit sie auch was von dem gehört haben. Dass sie auch nochmal eine Chance haben zur Bekehrung. Solche Lehren kursieren. Und das ist sogar im Apostolikum, in einem Bekenntnis. Und deswegen hat auch Luther dann gesagt, auch die können irren. Die Konzile können irren, aber das Wort Gottes nicht. Ich behaupte, ich werde mit euch das anschauen. Der Petrusbrief, steht wirklich da im Petrusbrief, dass Jesus in der Hölle war und gepredigt hatte und die Leute eine zweite Chance hatten? Wir müssen das Werk Jesu Christi verstehen, was er getan hat, und dann die Bibel ernst nehmen und sie lesen und dann einordnen. Passt es oder passt das nicht? Also, an ihm prüfen wir unsere Theologie. An ihm prüfen wir unsere Standpunkte. Und Freunde, seid bitte, ich möchte euch, ihr müsst nicht meine Meinung übernehmen. Ihr müsst nicht sagen, weil Wille oder irgendjemand sagt, sondern ihr müsst bereit sein, euch von der Wahrheit hinterfragen zu lassen. Ich hoffe, dass ihr das tun wollt. Geht dann hinein in die Bibel, lest nach und sagt, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich war 22, als ich in den Vorstand der Gemeinde gewählt worden bin, als Diakon für Jugendarbeit. Und glaubt mir, mit 22, ich war sehr impulsiv und ich habe gerade alles gedacht, verstanden, alles erkannt und habe auch alles gesehen, was alles so schief läuft in der Gemeinde. Und dann bin ich da in den Vorstand und dann ging es ab an die Veränderung. Und die alten Hasen, so wie sie halt sind, oh, die standen mir im Weg. Ah, Willi, man kann das so nicht sehen und hier und das und so. Und ich bin irgendwann mal so frustriert nach Hause gefahren und sage, oh Herr, wieso sind Sie so verstockt? Wieso sind Sie so blind und wieso so hartherzig? Wieso sehen Sie das nicht? Herr, lass Sie doch umdenken. Wie können Sie nur so falsch liegen? So als Märtyrer, ich allein bin übrig geblieben. So Jeremia. Oh nee. Und der Herr hat mich überführt und sagt, Willi, du willst, dass sie sich ändern, dass sie ihre Position ändern. Ja, ja, so schnell wie möglich. Und hat mich gefragt, bist du bereit, deine Position aufzugeben? Ja, warum denn? Ich liege ja richtig. Solange ich nicht bereit bin, kann ich nicht so hochmütig sein, erwarten, dass sie dazu bereit sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß noch heute, wenn ich so meine Augen zumache, wie ich auf die Bundesstraße fahre, wo ich fahre und wo ich ungefähr bin. Und ich habe mit dem Herrn einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich bin bereit, wirklich deinen Willen zu tun. Ich bin bereit, alles aufzugeben, bis auf eins, dich. Dich nimmt mir niemanden weg. Das heißt das Kreuz, niemand nimmt es weg. Aber was ich mir erlesen habe, welche Bücher ich gelesen habe, welche Theorien ich hatte, ich bin bereit, das alles aufzugeben. Prüfe und läutere mich und richte mich aus. Das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, den ich da beschritten habe. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, Gott hat einiges bei mir über den Haufen geworfen. Einiges, wo ich dachte, oh, wo ich mich auch gewehrt habe. Okay, also ich hoffe, dass diese Bereitschaft an Christus prüft alles, aber an Christus. sprechen wir also über die Gottheit Jesu Christi. Wer ist er? Er ist Gottes Sohn. Woher wissen wir das? Weil die Bibel es sagt. Wo sagt sie das? Schlag mit mir 1. Timotheus auf. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Was würdet ihr sagen, was ist die Gemeinde? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Wenn ich euch das so frage, wenn ich jetzt so als Laie kommen würde oder als Gast und ich fragen würde, wer seid ihr? Wozu gibt es euch? Was würdet ihr sagen? Wozu gibt es euch? Wozu gibt es Bettringen? Gott zu verherrlichen, so gut. Ja, wie macht ihr das? Ha? Ihr seid lieb zueinander. Ja, und dann verherrlicht dich Gott. Gut. Und wenn du mich liebst, dann... Oh, voll gut. Ja, das macht mir Sinn. Würde ich auch gerne beitreten, diesen Verein. Ja, ist doch schön, wenn alle euch liebt. Also ich möchte nicht irgendwo hin, wo man sich nicht liebt, wo man nur auf einen rumhakt. Habe ich zu Genüge. Ja? Also wenn das wirklich so ist, dann komme ich gerne. Also das ist so, okay. Was wird, denkt, ist das alles? Nein, gell? Was ist die Gemeinde? Was ist für euch die Gemeinde? Das ist gut. Das Jesus zeigen. Die Gemeinde ist so ein Pfeiler ungefähr. Ist schon gut, dass ihr einen habt. Ja, so eine voll gute Gemeinde. Ihr habt einen Pfeiler. Denn die Gemeinde ist ein Pfeiler, nämlich der Wahrheit. Die Gemeinde, warum hat Jesus uns nicht sofort entrückt nach unserer Bekehrung? Ja? Er hat uns eine Aufgabe gegeben. Die Gemeinde ist ein sichtbarer Pfeiler in dieser Welt, das die Wahrheit stabil trägt. Schaut mal, Kapitel 3, im 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn aber ich zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Was ist das Haus Gottes? Das ist die Gemeinde. Oh, was für tiefe Wahrheit. Haus Gottes ist nicht mehr der Tempel, also nicht in Jerusalem, der irgendwann mal vielleicht aufgebaut sein wird. Nein, das Haus Gottes ist die Gemeinde. Aber Paulus schreibt, sagt Timotheus, ich schreibe dir, damit du weißt, wie man sich in der Gemeinde verhält. Das wollen wir doch wissen, oder? Also bitte schön kein Fernsehen mehr schauen und bestimmte Kleidungsordnung, Sitzordnung. Also manchmal wünscht man sich ja, gell? Also wie verhält man sich in der Gemeindeordnung, in der Gemeinde? Ja, wenn man reinkommt, dann machen wir das und dann die Gottesdienste, Abläufe und all das. So hätten wir es so gerne. Das wäre so praktisch. Jesus, Paulus, schreibt doch uns Punkt 1, die Gemeindeordnung. Wird nicht getrunken, nicht geraucht, nicht gelaufen, nicht geschlagen. Das verstehen wir unter Gemeindeordnung. Wie man sich verhalten muss. Und jetzt, das ist die Gemeinde. Und was ist die Gemeinde? Ich lese nochmal. Wenn aber ich zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist der einzige Ort, das die Wahrheit festhält, sie stabil hält und hochhält. Die ist die Grundfeste der Wahrheit. Von dem finde ich gut, was du gesagt hast. Du auch natürlich. Aber, und jetzt ist, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und jawohl. Und guck mal, wie Paulus das beschreibt. Unanerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Groß ist das Geheimnis über Gott. Sehr groß. Wer kann ihn ergründen? Aber, schaut mal, dieses Geheimnis, die er offenbart worden ist im Fleisch, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Um wen geht es hier? Um Jesus Christus. Und wer ist Jesus Christus? Gott offenbart im Fleisch. Wow. Gott, das ist die Wahrheit, an der halten wir fest. Und wenn jemand das leugnet, der hat Gott nie erkannt, nicht den wahren Gott. Er hat ihn nie verstanden. Denn Gott offenbart sich und sagt, das bin ich. Und der Ort, wo Gott sich offenbart, offenbart sich im Fleisch, nämlich gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Über diese Dinge werden wir noch ein bisschen nachdenken. Aber hier, Jesus ist Gott. Es ist Gott, der sich zeigt. Während wir das Alte Testament lesen und sagen, wow, wie mächtig ist Gott. Und die Frage trotzdem, ja, wer kann ihn sehen? Wer kann ihn sehen und am Leben bleiben? Wer kann mit ihm Gemeinschaft haben und bestehen? Wer? Niemand. Und jetzt haben wir einen Ort, wo Gott sich offenbart. Wir haben die Gelegenheit, Gott zu sehen und am Leben zu bleiben. Und das ist einzig in seinem Sohn. Über den Grund werden wir auch nachdenken. Die meisten, denke ich, wissen es schon. Auf eine andere Stelle möchte ich euch hinweisen, die sehr wichtig ist. Im Johannesevangelium. Die kennt ihr ja bestimmt mit Sicherheit auch. Aber lesen wir es trotzdem. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Wenn ich die ersten Worte lese, dann wisst ihr wahrscheinlich wisst ihr es jetzt schon. Im Anfang war das Wort, und wie geht es weiter? Und das Wort war wo? Bei Gott. Und das Wort war? Und das war Gott. Also, im Anfang, so beginnt es ähnlich wie 1. Mose 1. Ja? Also im Anfang war das Wort. Und Gott sprach und es wurde. Ja? Also alles beginnt durch das Wort Gottes. Und das Wort war wo? Bei Gott. Was bedeutet das? Und das Wort war bei Gott. Was ist die Aussage? Gott war vorher da. Okay, im Anfang. Und das Wort war bei Gott. Interessant, gell? Ich muss eine Verständnisfrage kurz vorhergehen. Wer ist dieses oder was ist das Wort? Jawohl, woher wissen wir das? Ja, sehr gut. Und woher weißt du das? Wo steht was? In der Bibel. Ja. Jawohl, und das Wort wurde Fleisch. Ja. Ja. Und er kam in das Seine. Und dann, wir haben sie gesehen, im 1. Johannes auch die Herrlichkeit betastet, das Wort betastet und so weiter. Ganz genau. Hier ist das Fleisch gewordene Wort, das ist Jesus, der im Anfang war, von Anfang an. Wenn das in Genesis heißt, und Gott sprach und es wurde, Schöpfung, durch wen ist alles geschaffen? Durch ihn sind alle Dinge. Durch welches Wort? Durch das Wort Jesus. Er hat es getan. Der hat dich und mich gemacht. Und für dich und für mich. Ja, er hat alles getan. Okay, also er hat dieses Wort, wurde Fleisch, okay? Und das Wort war bei Gott. Also Jesus war wo? Bei Gott, richtig? Also nur, dass wir das, was bedeutet das? Achtet mal auf die Grammatik. Er war wo? Bei Gott. Das heißt, personelle Unterscheidung. Das geht nämlich weiter. Und das Wort war Gott. Das heißt, er ist Gott. Aber hier sagt er zuerst, es war bei Gott. Das heißt, hier haben wir eine personelle Unterscheidung und doch eingeschlossen in die Gottheit hinein. Jesus ist Gott, aber er war auch bei Gott. Also personelle Unterscheidung als Sohn vom Vater. Aber eben nicht nur einfach nur ein Geschöpf, sondern er ist selbst, nämlich Gott. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig hier. Viele Zeugnisse der ganzen Heiligen Schrift beweisen die Gottheit Jesu. Und das ist wichtig, dass wir das haben. Das ist unser Fundament. Und wir müssen wissen, wenn jemand sagt, ist Jesus Gott, wird wahrscheinlich jeder von uns sagen, ja, oder? Okay, und dann wird sagen, ja, wo steht das? Selbst, wo steht es in der Bibel? Belegt es mir mal. Ja, Johannes 1, dann haben wir. Okay, haben wir schon das Erste. Kennt ihr noch ein paar Stellen? Oder sagt mir, wo finden wir in der Bibel noch irgendwelche Hinweise, wo wir sagen, guck mal, hier steht es auch. Jesus ist wirklich Gott. 1. Johannes 1, Vers 1, schlagen wir mal auf. Also Johannes 1, Vers 1. Kannst du es kurz lesen? Ja.
Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und 2. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Mhm. Eigentlich müsste ich noch ein Vers lesen. Ja. Mhm. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist nun mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen
ist. Genau, mit seinem Sohn Jesus Christus. Ah, ich und der Vater sind eins, sehr gut. Oh, in dem sind alle Dinge erschaffen. Er hat sie alles getan. Er ist die Abglanz, der Abdruck der Herrlichkeit Gottes. Sehr gut. Heuer, voll gut. Also ich frage mich, was ich hier eigentlich mache. gefällt mir. Wer kann Anbetung bekommen? Wer nur allein? Gott, oder? 1. Korinther 1, 31 ist das 30, dass Gott... Mit sich niemand rübe. An wie vielen Stellen hat Gott gesagt, dass er seine Herrlichkeit mit niemandem sich teilt? Dass niemand, also das Zeugnis des ganzen Alten Testament ist doch, wie Gott gegen die Götzen kämpft, oder? Nein, andersrum. Das ist jetzt, er kämpft nicht gegen die Götzen, sondern gegen die Götzen anbeten. Ja? Also gegen diesen Götzendienst. Er teilt seine Ehre, Anbetung mit niemand anderem. Und schaut euch mal, was mit Jesus passiert. Als Jesus nach Jerusalem einzieht und in den Tempel geht und in Tempelreinigung und ein Wunder tut und dann preisen ihn sogar die Kinder. Und was machen die schriftgelehrten Pharisäer? Das muss Matthäus... Jawohl. Jawohl, das ist Matthäus 21. Was sagt Jesus zu ihnen? Schaut mal, Kapitel 21, Vers 14 lesen wir. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten den Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die in den Tempel schrien und sagten, Hosianna, denn da kommt, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was sie sagen? Hörst du, sie beten dich an, sie verherrlichen dich? Warum haben sie so ein Problem damit? So ist es. Du förderst Götzendienst. Und was sagt Jesus? Und ich mag das, schaut mal Vers 16. Und er sprach zu ihnen, Jesus aber spricht zu ihnen, habt ihr denn nicht gelesen? Kennt ihr nicht eure Bibel? Habt ihr nicht gelesen, was über mich steht? Und dann zitiert er, welchen Psalm? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du Lobpreis bereitet. Wisst ihr, welcher Psalm das ist? Psalm 8. hat Gott nicht gesagt, habe ich nicht offenbart, nicht bezeugt, die Schrift, dass das genau das geschieht? Philipper 2, ab Vers 9. Habt ihr das? Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum hat er ihn erhoben und dahin gebracht, dass jeder ihn anbetet, jeder. Die ganze Schöpfung muss Christus verherrlichen. Sie kann es nur. Gott kann es nur, wenn er Gott ist. Das ist übrigens, wenn ihr mit Zeugen Jehovas mal debattiert, das ist ein sehr gutes Argument, weil sie Jesus ja nur als Geschöpf ansehen, also jetzt nicht als Gott. Und ihr müsst einfach die Frage stellen, Gott allein doch verdient die Anbetung, ja? Und ich sage das jetzt mal sehr vorsichtig, die Zeugen Jehovas kennen eigentlich nur zwei Bücher in der Bibel sehr gut. Bei den meisten sind sie sehr unsicher. Das ist Buch Daniel und Offenbarung. Das ist so ihre Lieblingsbücher. Darauf baut das ganze System im Prinzip auf. Und dann sagen, okay, kennst du dich in der Offenbarung aus? Ja, lest mal durch. Was passiert mit dem Lamm Gottes? Offenbarung 5. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und es hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sangen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zum Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Hier wird der Sieg Jesu Christi beschrieben. Und was passiert? Alle beten ihn an und sagen, du bist würdig, in Psalmen und Harfen. Er wird angebetet. Da muss man nur weiterlesen. Aber nur als Beispiel. Er ist der Einzige, der angebetet werden darf. Und das darf nur Gott. Er ist Gott. Wir machen jetzt eine Pause. So ein paar Minuten. Und dann kommt ihr wieder und dann machen wir nochmal einen Abschnitt. 9.11. Also, die Schrift gibt uns genügend Fundament, genügend Hinweise, klare Hinweise, Hinweise, wo wir da genau hinschauen müssen, wo wir sagen, Jesus ist Gott. Allein, ich glaube, wir haben letztes Mal darüber kurz nachgedacht, über diese Begebenheit, wo die vier Freunde den Kranken durchs Dach runtergelassen haben. Haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. Ja? Und die ganze Sache läuft ja auf etwas hinaus, nämlich zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Und was wollte Jesus mit diesem Ereignis oder bei dieser Gelegenheit zeigen? Oder um was ging es? Er hat die Macht, Sünden zu vergeben und nur einer kann die Sünden vergeben, das ist Gott. Darum geht's. Bei all dem geht es darum zu zeigen, Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Wenn ihr den Hebräer für euch persönlich studiert, wenn ihr ihn aufschlagt, dann ist der Hebräerbrief eine einzigartige Demonstration der Göttlichkeit Jesu Christi. Er ist höher als alles, was es gibt. Er ist höher als die Engel. Er ist höher als Mose, er ist höher als Aaron, er ist höher als der Tempel, er ist höher als Melchisedek. Spielt keine Rolle was. Jesus ist Gott. Hebräerbrief. Ja? Geht komplett durch. Ich habe euch im Skript, wer das noch hat oder zu Hause mal nachschauen möchte, ich habe euch im Skript auf Seite 35 so ein paar Punkte aufgeschrieben mit Bibelstellen zum Vergleichen. Bibelstellen, die uns deutlich machen, dass Jesus Christus Gott ist. Zum Beispiel, Jesus wird direkt als Gott selbst genannt. Und dann habe ich euch einige Bibelstellen aufgezeigt oder angeführt. Jesus mit der Bezeichnung Sohn Gottes. Das ist ja etwas, was die jüdischen Gelehrten so auf die Palme gebracht hat. Als Jesus im Prinzip sich als Sohn Gottes bezeichnet hat und somit Gott gleich und Gotteslästerung. Und bei einer Gelegenheit, die möchte ich euch kurz zeigen, im Johannesevangelium. Schaut mal, wie er das gemacht hat. Im Johannesevangelium, das muss Kapitel 8, ab Vers 58, im Johannesevangelium. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Ja? Also Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und die Reaktion ist sofort töten. Warum? Gotteslästerung. Inwieweit macht sich Jesus hier zu Gott? Oder warum ist diese Aussage so provozierend? Ehe Abraham war, bin ich. Dann würde ich sagen, ehe Abraham war ich. Ja, also dann wäre er vor ihm. Er wäre halt sehr alt gewesen. Aber das sagte er nicht. Ich bin der Ich Bin. Hier sagt im Prinzip mit dem Namen, mit dem Gott sich Mose offenbart, ich bin der Ich Bin, mit der gleichen Bezeichnung bezeichnet sich Jesus, sagt, ich bin der Ich Bin. Und jetzt ist interessant, warum sagt Gott, ich bin der Ich Bin? Gott, wer bist du? Was soll ich sagen? Er könnte sagen, ja, ich bin so und so. Oder ich bin der und der. Aber Gott sagt, ich bin der Ich Bin. Ich bin mit nichts zu Vergleichende. Es gibt nichts, wo man sagen kann, Gott ist der oder der oder der. Der ist Gott. Wie kannst du Gott mit etwas vergleichen? Er ist Gott. Ich bin der Ich Bin. Nicht zu vergleichen, mit niemandem auf der gleichen Stufe stehende. Deswegen jedes Bild, alles, was wir versuchen, mit Gott zu beschreiben, ist mangelhaft. Nur deswegen ist kein Bild, sondern deswegen musste Jesus kommen. Da sehen wir und erleben wir, wer Gott ist. Ja? Also, und sie merken sofort, worauf hinaus möchte. Sie merken das sofort. Er macht sich hier zu Gott und wollen steinigen. Also, Jesus bezeichnet sich als Sohn Gottes, Jesus bezeichnet sich selbst als Gott. Jesus ist nicht geringer als Gott, in ihm wohnt die ganze Fülle leibhaftig. Jesus trägt die großen Namen Gottes. Nennt mir so ein paar große Namen Gottes, die auch Jesus für sich in Anspruch genommen hat, beziehungsweise man Jesus betitelt. Ja, aber das Sohn des Menschen ist, bitte? Sohn Davids, aber das ist noch, das ist ein Mensch, eine Bezeichnung für seine Menschwerdung. Namen, die Jesus trägt, die eigentlich Gott zugesprochen werden. Immanuel heißt so gut wie Gott mit uns, ja? Okay? Ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Ja, wer kann das von sich behaupten? Ein Mensch? Nein, Gott. Gerade diese Stelle, das Offenbarung 1, das ist so spannend. Das erste Kapitel ist die Grundlage für alles, was in der Offenbarung später auch dann entfaltet wird. Das ist so wahnsinnig. Schaut mal, nur als Beispiel. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Okay? Hier gibt es einen Gruß an die Gemeinden. Und wer grüßt? Schaut mal genau hin. Wer grüßt? Also, ja, der Erste, der da war oder da ist, ja? Und wer ist das? An dieser Stelle, Vers 4 nochmal. Ich sage noch, natürlich ist es Jesus. Ich verstehe schon, aber ich will das schauen, wie Gott und Jesus dann gleichgesetzt werden. Hier finden wir nämlich die Dreieinigkeit grüßt, nämlich die Gemeinden. Schaut mal. Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, das ist nämlich Gott, der Vater. Und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind, das ist der Heilige Geist. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene aus den Toten, okay? Also das ist eigentlich die ganze Dreieinigkeit Gottes, die grüßt die sieben Gemeinden. Und es wird nicht ohne Grund so jetzt gezeigt, nämlich hier wird gezeigt in der Offenbarung, was der Vater tut, also was Gott als Vater tut, was Gott als Sohn und als Heiliger Geist tut für die Gemeinden. In den Aufgaben. Und schaut mal, jetzt geht es aber dann weiter. Vers 5 am Ende. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch das Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei Herrlichkeit und die Macht und Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Jesus Christus hat uns erlöst und zu einem Königtum und Priestern gemacht hat für Gott. Nur nebenbei, das ist schon fast schon eine Abschweifung, aber in welcher Zeitform schreibt er hier? Nein, Vergangenheit. Er hat uns gemacht. Und zu was hat er uns gemacht? Nochmal genau hingucken. Zu einem Königtum. Zu einem Königtum und zu Priestern. Um was geht es hier? Um die Gottesherrschaft. Er hat es uns gemacht zu einem Königtum und zu Priestern. Das ist gewaltig, oder? Wenn ihr antet, worauf ich hinaus möchte. Aber jetzt schaut mal, und zu Priestern, seinem Gott, Vater, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Jetzt wird er, wer angebetet? Nämlich Jesus Christus. Er wird hier angebetet. Und dann heißt Vers 7 weiter, siehe, er kommt. Wer kommt? Jesus, nämlich der, den wir jetzt verherrlichen, den wir jetzt anbeten, der uns erlöst hat. Siehe, er kommt mit Wolken. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte, wird uns auch das gesagt, dass das geschieht. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Es ist klar, um wen es hier geht, um Jesus, gell? Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Wer? Gott, der ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Merkt ihr, wie das Johannes macht, wie Jesus sich offenbart ihm? Er spricht zwar zuerst hier von Gott dem Vater, dem Heiligen Geist und Jesus Christus. Er erwähnt jetzt nicht ohne Grund als Letzten, weil er macht so eine Überleitung, weil es letztendlich geht es um ihn. Und dann geht er hin und auf einmal ist der da war, der da ist und der kommt. Oh Gott, ja. Aber das ist nicht nur Gott, das ist ja Jesus Christus. Jesus Christus ist der Alpha und der Omega, der Erste und der Letzte. Er ist Gott. Könnt ihr das verstehen? Ja? Wir glauben es. Warum glauben wir es? Weil es geschrieben steht. Freunde, das ist keine Verstandessache, das ist keine Gehirnakrobatik. Das ist etwas, was wir glauben. Und warum glauben wir? Weil Gott sich uns offenbart, weil er das bezeugt. Ich kann das nicht erklären euch. Wenn ich das ich erklären könnte, dann würde ich nicht mehr über Gott reden. Da würde ich über etwas reden, was Gott gemacht hat, wie eine Schöpfung. Aber das ist etwas, was unser Verstand übersteigt. Jesus ist Gott. Und dann, wenn wir dann weiterlesen würden, dann hat Jesus eine Erscheinung, er hat Johannes eine Erscheinung und er sieht, schaut mal ab Vers 12, und ich wandte mich um, und die Stimme zu sehen, die mit mir redet, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter eine, gleich einen Menschensohn. Das kommt uns bekannt vor, gell? Das ist Jesus Christus, begleitet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel und sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie Rauschen vieler Wasser und so weiter. Und hier wird ein Bild geschrieben, beschrieben und von Jesus Christus, von dem Menschensohn. Und wenn ihr jetzt mit mir in Daniel geht, ins Buch Daniel, und zwar muss ich selber kurz gucken. 7. Daniel darf in den Himmel hineinblicken und schaut mal, Kapitel 7, Abvers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt an Tagen war, setzte sich. Was denkt ihr, um wen geht es hier? Gott. Und dann, an den Tagen setzte sich. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle und sein Thron Feuerflammen, dessen Räder und loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausend standen vor ihm. Und dann geht es um das Gericht, und wurden die Bücher aufgetan. Er hat einen Blick in den Himmel. Und er sieht Gott, der sich auf dem Thron setzt und Gericht jetzt hält. Und unter anderem wird er so beschrieben mit weiß wie Schnee. Und hier geht es um den Thron, um die Füße, die glühen. Und wenn ich das hier in der Offenbarung lese, das ist eine viel detailliertere Ausfassung von Daniel 7, dann sehe ich, was Daniel da gesehen hat. Nicht Gott als Richter, es sieht er jetzt hier Jesus, den Menschensohn aus Daniel 7. Daniel 7 und Offenbarung 1, das ist die Auslegung. Ja? Das ist Gott. Den Gott, den Daniel sah, deswegen sage ich immer so gerne, wen sah Daniel? Er sah Jesus. Ja? Also wir könnten so weitergehen und sehen, dass Jesus angebetet wird, das haben wir darüber gesprochen, dass er göttliche Ämter hat, dass er etwas tut, was nur Gott tun kann, nämlich er Schöpfer. Ich weiß es nicht, habe ich jetzt hier nicht dabei, aber ich das Bild, wenn wir die Evangelien durchlesen und schauen die Wunder, die Jesus getan hat. Nennt mir ein paar Wunder, die zeigen, dass Jesus Gott ist. Auferweckung der Toten. Jawohl. Inwieweit ist das ein Zeichen seiner Göttlichkeit? Wer hat nun Macht über Leben und Tod? Gott. Darum geht's. Wer hat Macht? Wer hat Vollmacht, diese Dinge zu tun? Zu sagen, steh auf und er steht auf. Wer? Menschen? Irgendein Geschöpf? Es kann nur Gott, der nämlich Leben gibt und Leben nimmt. Es kann nur Gott sein. Jesus tut es, okay? Was hat er noch getan, um zu zeigen, dass er Gott ist? Taube, Stumme? Ganz genau. Was noch? Jawohl. Was noch? Menschen die Sünden vergeben, haben wir geschrieben. Was noch? Die Speisung. Inwieweit ist das ein Wunder gewesen, das seine Göttlichkeit zeigt? Was hat er da getan? Aus wenig viel gemacht, ja. Was hat er sich auf jeden Fall gespart? Das Backen. Ja. Was sagt es über ihn? Wer ist er? Der Schöpfer. der über die Schöpfung steht und zur Schöpfung sagt, das wird und bopp, ist es. Wo hat Jesus nochmal gezeigt, dass er über die Schöpfung steht? Über die Natur. Jawohl, die Sturmstillung. Schaut mal, das wäre jetzt, ich hätte gerne ein Glas Wasser. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es, egal, ich will es nicht sagen. Ich würde ein Glas Wasser hinstellen und dann würde ich sagen, es werde Sturm. Ach nein, es würde reichen, wenn ich nur denke. Und auf einmal, dann wackele ich so mit dem Arm. Stellt euch vor, jetzt so ein Glas Wasser von mir, so ein Aquarium mit einem kleinen Goldfisch drin. Und dann würde ich so wackeln und dann, und der Goldfisch, Hilfe, Hilfe, ja. Und ich würde wackeln. Und der Fisch würde sagen, oh, hilf mir, Gott, ja. Und dann würde ich mich hinstellen und sagen, es werde still und würde aufhören mit meinem Warm zu wackeln. Bei mir wird es nachwackeln. Aber nur Muskeln. Und dann würde es sofort still werden, oder? Und der Fisch würde sagen, wow, was für ein Wunder, wie konnte das denn tun? Und würde da stehen und sagen, wo ein Wunder, ich habe gesagt, ich wackel, dann wollte ich nicht mehr wackeln, habe ich aufgehört zu wackeln, oder? Warum ist das für mich kein Wunder? Ja, weil ich das doch, kennt ihr das? Er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt. Das ist, oh, was ist das für ein Mensch, dem ich sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist die Reaktion. Warum staunt ihr? Wisst ihr nicht, wer das ist? Ja, wenn das Gott ist, ist es wie ein Kleines zu sagen, Sturm und Wellen, hört auf und sie hören auf. Wenn er aufhört, mit seiner Hand zu wackeln, ist das ein Großes? Nein. Es ist nur dann Großes, wenn ich denke, es ist ein Mensch. Da muss ich staunen und sagen, oh, cool, hätte ich auch gern so eine Vollmacht. Wow, was Menschen jetzt heute machen können, die können, alle Surfer würden sich freuen über solche, können ich schon sich ein paar Wellen machen und dann zack. Nein. Also wenn man weiß, aber Jesus ist Gott, dann ist es kein Wunder. Wirklich kein Wunder, dass es kann. Sturmstellung, Beweis, er ist Gott. Welches Wunder noch? Das erste, das er tat, um zu zeigen, dass er sein Wasser in Wein. Was hat er da gemacht? Welche Abkürzung hat er gemacht? Jeder Winzer würde sich darüber freuen, wenn er so Wein machen könnte. Der Regen fällt, man muss sehen, ja, der Regen fällt und die Wurzeln nehmen es auf, und dann wächst und dann irgendwann mal die Rebe und Weinstock, Rebe, die Trauben, nimmt das Wasser auf, muss regen und dann werden die gestampft und gegärt und gelagert und irgendwann mal lecker getrunken. Ja? Das ist ein langer Prozess. Wasser kommt von oben und dann irgendwann mal so. Ja? Und was macht Jesus? Holt mal Wasser, schüttet rein und den besten Wein, den es gibt. Ja? Warum? Weil er der Schöpfer ist. Er kürzt, sage ich mal, einfach diesen Prozess ab. Er könnte natürlich auch so machen, stellt mir ein paar leere Krüge, hätte ja auch machen können. Aber er sagt, füll es mit Wasser. Er zeigt, ich bin der Schöpfer. Ich bin der Schöpfer. Und offenbart seine Vollmacht. Und alle, wow, wer ist dieser? Ja genau, es ist eine gute Frage. Wer ist dieser? Es ist Gott. Fleisch geworden. Gott offenbart Gottes Herrlichkeit, ja. Das ist gewaltig. Er ist der Schöpfer. Was hat Jesus in Bezug auf sein Sterben und seine Auferstehung gesagt? Zu geben und zu nehmen. Niemand nimmt das von mir. Wir haben vorhin gelesen, und sie wollten ihn töten, und er verbarg sich. Merkt ihr? Wie oft wollten sie töten und er ging einfach durch sie durch. Das würde ich so gerne mal können, wenn man mich steinigen will. Einfach durch. Ja. Niemand konnte ihn vor der Zeit töten und es wollten viele. Und er sagt, niemand nimmt mir das Leben. Glaub, was denkt, was für eine Anmaß. Ich bin Gott. Ich gebe mein Leben für euch. Und ich werde es auch wieder nehmen. Das kann nur Gott. Jesus ist Gott. Es gibt viele, viele Beweise in der Schrift und es lohnt sich, danach zu suchen, danach zu forschen. Und am stärksten, am stärksten liest Johannes Evangelium, überhaupt Johannes keiner hat es so intensiv versucht klarzustellen, dass Jesus Gott ist, wie Johannes selbst. In seinen Briefen, aber genauso im Johannesevangelium und genauso auch in der Offenbarung. So, ich habe noch 15 Minuten und jetzt überlege ich, welches Thema ich anschneide. Okay, ich mache das. Welche Eigenschaft von Jesus macht auch nochmal deutlich, dass er wirklich Gott sein musste? Ich will natürlich auf was ganz Spezielles hinaus. Und das ist immer fies, wenn ich mir das ausdenke und ihr müsst raten, gell? Und ich sage immer nein, nein, nein. Aber vielleicht kommt ihr drauf. Ich habe nämlich was ganz Wichtiges, das Entscheidende eigentlich vor Augen, was bewies, dass Jesus wirklich Gott ist. Welche Eigenschaft von Jesus? Neben all den Wundern, die er getan hat. Darauf will ich hinaus. Ja. Denn es gibt nur einen. Welcher von den Menschen ist sündlos? Welcher von den Menschen soll hier im Fleisch leben und ist nicht verdorben? Wer? Wer kann der Sünde widerstehen? Nur Jesus Christus. Deswegen, wenn wir zum Beispiel ein Evangelium aufschlagen, die Matthäus-Evangelium, und anfangen zu lesen, und dann kommen wir bei Kapitel 4. Und bei Kapitel 4 haben wir die Versuchung Jesu. Und ich, an dieser Stelle wiederum, ich warne euch sogar ein bisschen, ich will euch parakaleen, also ermahnen, bitten, trösten, einladen, so. Das ist, also ich will inständig darum ringen. Lies dieses Kapitel in erster Linie nicht darum, wie gehe ich mit Versuchungen um. So machen wir es gerne. Also wir lesen, Jesus mit Versuchungen umgegangen? Also erstens, er hat immer mit dem Wort begegnet. Ist vollkommen richtig, ist gut. Aber wenn wir das lesen und das uns zuerst vor Augen scheint, nämlich wie gehe ich damit um, dann haben wir das Wichtigste nämlich übersehen, um was es geht. Was will Matthäus zum Beispiel zeigen, wenn er die Versuchungen Jesu uns beschreibt? Was denkt ihr? Wie wir mit Versuchungen umzugehen haben? Ja, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Wer ist dieser? Es ist Gott. Ja, warum? Weil er ohne Sünde ist. In allem versucht, aber ohne Sünde. Das macht der Hebräerbrief auch deutlich. Es geht um, da kommt der Teufel und glaub mir, mit einer, das wäre sehr interessant anzuschauen, wie er Jesus versucht, wie er versucht, ihn vom Kreuz abzubringen, wie er versucht, ihn den Teufel anzubeten, all diese Dinge. Wie er versucht, nämlich die Erhöhung ohne das Kreuz, das ist übrigens die Versuchung, die wir alle fallen. Wir wollen, dass wir von Jesus, von Gott Segen bekommen, aber ohne, wenn sie bereit sind, nicht uns dafür zu verleugnen. Wir sind nicht bereit, das Kreuz aufzunehmen, dass wir erhöht werden, jawohl. Jesus, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, bete nur mich an. Voll gut, oder? Also letztendlich geht es doch darum, Jesus, du musst doch der Herr aller Welt werden, gell? Du bist doch der König der Könige, gell? Alle Reiche gehören dir. Ja, aber weißt du was? Ich gebe dir einen Weg, der ist leichter, wie Gott dir ihn bietet. Gott hat gesagt, du musst dafür sterben, um es zu bekommen. Und ich gebe dir einfach so, du musst nur für mich anbeten. Musst du nicht sterben. Ist doch eine gute Abkürzung, oder? All den Segen ohne das Kreuz? Wie oft ticken wir genau so, ja? Aber hier, warum? Weil wir Menschen sind, weil wir versuchbar sind. Aber hier nicht, Jesus nicht. Er versucht, aber ohne Sünde. Es geht um seine Sündlosigkeit. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, uns zu zeigen, dass er ohne Sünde ist? Ja. Nur ein Sündloser kann stellvertretend für dich und für mich vor Gott sich treten und deine und meine Schuld wegnehmen. Er muss ohne Fehler, ohne Runzeln, ohne Tadel sein. Er muss sündlos sein. Ein sündloses Opfer. Woran wird es am deutlichsten, dass Jesus ohne Sünde war? Was ist der beste Beweis? Der beste Beweis. Es gibt einen guten und den besten Beweis, dass Jesus ohne Sünde war. Der gute Beweis ist der, dass niemand Jesus von der Sünde überführen konnte. Jesus hat selber gesagt, für was wollt ihr mich töten? Überführt mich doch eine Sünde, sag doch mir. Konnte niemand. Und sie hätten es sehr gerne, oder? Die haben falsche Zeugen aufgebracht. Sie wollten es. Und sie haben nichts gefunden. Das ist ein guter Beweis. Aber es ist noch nicht der beste. Was ist der beste Beweis der Sündlosigkeit Jesu? Ja? Danke. Das ist die Auferstehung Jesu Christi. Ist der beste Beweis seiner Sündlosigkeit. Warum? Warum ist die Auferstehung der beste Beweis seiner Sündlosigkeit? Der beste Beweis seiner Göttlichkeit. Schlagt mit mir Römerbrief, Kapitel 1. Und auch da möchte ich euch zeigen, dass wir diese Briefköpfe nicht zu leichtfertig überlesen. Da steckt so viel Gehaltvolles drin. Römer Kapitel 1. Ab Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, für die gute Nachricht Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften verheißen hat. Also etwas, Paulus bringt nicht sein eigenes Evangelium, Paulus bringt das, was Gott schon längst verheißen hat, nämlich durch die Propheten, nämlich in dem Alten Testament. Was über seinen Sohn, und allein hier, liebe Geschwister, merkt ihr das? Allein der Einstieg sagt uns, wie wir das Alte Testament zu lesen haben. Das ist die Offenbarung des Evangeliums Gottes von seinem Sohn Jesus Christus. Das ist es. Über seinen Sohn, und jetzt schaut mal, wie er definiert wird. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, das ist die menschliche Seite, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach. Wie? Aufgrund der Totenauferstehung. Der Beweis, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, die Einsetzung und zu sagen, guckt mal, er ist es, er hat es nicht nur gesagt, er ist es. Der beste Beweis dafür ist seine Auferstehung. Warum? Ich möchte es euch erklären. Der Sündelohn ist der Tod. Wenn Jesus eine Sünde hätte, wäre er auferstanden? Das ist ja Jesus in Buchstaben für mich. Und jetzt ist so, Gott hat gesagt, dass der Tod Anspruch auf Sünde hat. Wenn jemand stirbt, dann kommt der Tod und holt ihn. Und der Tod kommt und sagt, okay, er sucht und scannt ihn ab und sucht nach Sünde. Und findet er irgendwo eine Sünde, klammert er sich mit seinem Widerhaken ein und das war's. Kennt ihr so diese zum Angeln? Hat jemand schon geangelt? Wer hat von euch schon mal geangelt? Ja, Männer, ja. So, und die Dinge, und Frauen, ja. Umso mehr noch, ja. Und da gibt es so einen kleinen Haken, und die sind echt so gefährlich, ja. Ich habe mir schon mal so ein Piercing damit gemacht, ehrlich. Als wir in Russland angeln wollten, da hatten wir noch die übelst langen Routen da, aus dem Bambus. Das ist alles so umwickelt und da hing das Ding, habe mich so reingesetzt ins Auto wupp, und dann hing ich am Haken und dann kriegt man das Ding wieder raus. Hatte ich schon meinen ersten Ohrring. Unglaublich. Ist draußen. Also. Ja, oh. Deswegen hat mein Vater gleich wieder rausgemacht, bevor ich aus der Gemeinde rausgeschmissen worden bin. Nein, auf jeden Fall. Und das ist, wenn jemand drin hängt, also das ist echt, die sitzen sehr, sehr gut. Und im Prinzip ist es so ähnlich. Der Tod sucht Sünde und dann hat er den Anspruch. Er hakt ein und er lässt nicht mehr los. Und eigentlich reicht schon eins. Und deswegen jeder von euch und jeder von uns, jeder Mensch, der stirbt und mit Sünde stirbt, da kommt der Tod. Und der Sündelohn ist der Tod und Tod hat Anspruch. Er hält fest und lässt nicht mehr los. Das war's. Er kann argumentieren, schreien, wie viel er will. Das war's. Und jetzt stirbt Jesus. Und dann kommt der Tod und will ihn festhalten. Und er scannt und scannt und sucht und sucht. Kennst du so Seife? So ein glitschige oder eben Fisch. Ja, flupp, flupp, flupp. Ja. Er kann ihn nicht packen. Warum? Weil er keine Sünden hat. Er war sündlos. Darum ist er auferstanden. Und darum feiern wir Ostern. Darum ist Ostern das Größte, was es gibt. Jesus ist gestorben, ja, noch viel mehr, er ist für uns auferstanden. Schlag mir noch mal Römerbrief, das ist so gewaltig, das ist so fantastisch. Wir neigen immer so zu Einseitigkeit. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir wären die Allerärmsten, weil wir wüssten nicht, ob das gereicht hat. Wir wüssten nicht, ob sein Opfern, ob es wirklich so sündlos war oder nicht. Wir wüssten nicht, ob Gott gesagt hat, okay, das reicht, du bist wirklich ohne Sünde geblieben. Wüssten wir nicht. Aber erst die Auferstehung macht deutlich, dass Gott sagt, oh ja, schaut mal Kapitel, Römerbrief Kapitel 4, Vers 25. Der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Schaut mal, wie Paulus das differenziert. Der unserer Übertretung dahingegeben, das bedeutet, er ist gestorben wegen deiner und meiner Schuld, ja? Aber das ist noch nicht deine und meine Rechtfertigung. Das bedeutet noch nicht, dass ich gerettet bin. Das bedeutet noch nicht, ich habe noch keinen Grund zur Hoffnung. Der Grund meiner Rechtfertigung ist seine Auferstehung. Und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt. Wir brauchen die Auferstehung Jesu, weil diese zeigt letztendlich, das Opfer ist rein, das Opfer ist angenommen. Gott sagt, es ist genug, ich werde Willi und den Rest, der an Jesus glaubt, werde ich nicht mehr strafen, weil das reicht. Für mich ist der beste Beweis seiner Göttlichkeit und Sündlosigkeit ist eben die Auferstehung, das ist Ostern. Der Tod hat keine einzige Sünde gefunden an ihm und konnte er nicht halten. Ja. Und deswegen konnte er sich das Leben wieder geben. Der Tod ist besiegt. Und wisst ihr, das mache ich jetzt mit dieser guten Nachricht, lasse ich euch nach Hause. Das ist für mich immer so ein herrliches Bild. Da habe ich irgendwas, ein schmutziges Blatt Papier. Ich weiß nicht, ob ich das Bild euch schon mal gezeigt habe, aber ich liebe das. Das bin ich hier. Schön wäre es, wenn ich so dünn wäre. Das bin ich. Und dann lese ich 1. Korinther 1 und dann auf der linken Spalte, so unten, ich glaube ab Vers 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist zur Rechtfertigung und zur Heiligkeit und Rettung. Das bedeutet, aus ihm, er hat es getan, dass ihr in Jesus Christus seid. Jetzt fügt Jesus, stirbt für jeden Einzelnen von euch und sagt, glaubst du daran? Und ich sage, ja, ich glaube. Und dann sagt er, okay, dann gehörst du mir. Und dann tauft er uns in seinen Leib, ja, in seinen Körper. Dann nimmt er dich und mich, hier, ich, schmutzig, und sagt, okay, jetzt gehörst du zu mir. Du gehörst jetzt eins zu diesen Seiten. Was ja unglaublich einfach ist, gell? Und dann macht er so, und jetzt bin ich in Jesus Christus. Und das Herrliche ist, egal wo Jesus Christus ist, bin ich auch. Jesus ist hier, wo bin ich? In Christus, auf dem Tisch. Jesus ist hier auf dem Klavier, wo bin ich? Auch. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, wo sitze ich? Epheser Kapitel 2, sitzen zu Rechten Gottes. Wisst ihr nicht, dass wir mit ihm zu Rechten Gottes sitzen? Letztendlich aber bedeutet, und das ist was Herrliches, jetzt sterbe ich bald. Ja, ich lebe auf diesen Tag hin. Also, und wisst ihr, warum ich keine Angst habe? Also noch nicht. Also nicht vom Leiblichen, da keine Ahnung. Ich habe keine Angst, ich möchte beim Herrn sein. Ich habe keine Angst vom Tod, in dem Sinne, macht mir keine Angst. Weil ich weiß, wenn ich sterbe, wird der Tod an mir nichts anhaben können. Wisst ihr warum? Weil ich so gut bin? Weil ich so heilig bin, so mich bemüht habe, so viel geglaubt habe, so viel Bibelstunden gehalten habe, so viel Bibel gelesen habe und gebetet. Und nein. weil ich in Christus bin. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Sicherheit. Warum? Jetzt sterbe ich, dann kommt der Tod und will mich packen und wie ein Fisch. Wiederum, warum? Weil ich in ihm bin und er ist ohne Sünde. Und wenn ich in ihm bin, dann bin ich ohne Sünde. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Deswegen ist so wichtig, dass Jesus in diese Welt kam und in allem versucht, wie jeder Einzelne von uns, aber ohne Sünde. Das ist der einzige Grund, warum der Tod überwunden werden kann. Und Jesus hat diesen Raum, diesen Platz geschaffen, der einzige Ort, wo die Sünde überwunden werden kann. Es ist in ihm. Und deswegen, nur in einem Namen ist es Heil. Das, was ich vorhin so oft gefragt habe, glauben wir das? Es ist nicht nur, um alle unsere theologischen Standpunkte zu hinterfragen. Das ist der einzige Grund unserer Hoffnung. Das ist der einzige lebendige Grund. Das ist der einzige Grund, warum man sich überhaupt, wenn man nicht in ihm ist, dann hast du keine Grundlage, auf irgendwas zu hoffen. So, ja, vielleicht wird Gott doch gnädig sein. Nein, wird er nicht. Ich weiß das, er wird es nicht. Nur weil Jesus Christus ist. Nur der hat einen Grund, weil er sündlos war. Das ist eine herrliche Wahrheit. Ich möchte jetzt Schluss machen. Nein, ich muss, ich möchte nicht, aber ich muss. Aber nächstes Mal möchte ich euch mit etwas über sehr Wichtiges sprechen. Nämlich über das Leben Jesu auf dieser Welt, nämlich über sein Gehorsam. An diesem Punkt, das, was ich jetzt versucht habe zu entfalten, gehen wir ein bisschen eine Stufe tiefer und dann darüber sprechen, über diese Höllenfahrt Jesu Christi vom Petrusbrief möchte ich auch euch das nochmal entfalten, was das wirklich bedeutet. Vielen Dank für euer treues Durchhalten. Ich staune, ja, das macht. Ich bete. Aber ihr bleibt noch ein bisschen sitzen, weil du musst noch was ansagen, gell? Jetzt. Endlich. Jesus Christus, danke, dass du in allem versucht, ohne Sünde geblieben bist. Danke, dass du, obwohl du Gott warst und in dieser Herrlichkeit warst, sie abgelegt hast und Mensch geworden bist und in allem gehorsam bis in den Tod warst für dich, für mich, für jeden Einzelnen hier. Danke, dass das unsere lebendige Hoffnung ist, in dir zu sein. Ich preise dich darüber. Danke für diesen einzigen Ort der Ruhe. Das ist in dir. Danke für dieses Erlösungswerk. Und danke, dass wir daran glauben dürfen, dass du dich uns offenbart hast und dass du diesen Weg der Rettung, den einzigen Weg der Rettung auch offenbart hast. Und ich möchte dich für all die bitten, Herr, die dich noch nicht so gesehen und so erkannt haben, wie du erkannt werden musst, als der einzige Ort, Herr, dass du nachgehst und dass du es klar machst. Herr, prüfe die Herzen, ob sie wirklich wissen, ob sie in dir sind oder nicht. Herr, und mach die Herzen dafür weit und dass sie die Entscheidung dafür treffen, in dir zu sein. Für all die, die aber diese Hoffnung haben und die in dir sind, mach sie noch fester und tiefer und reicher, Herr, dass sie dich dafür preisnehmen in ihrem Leben und diese Wahrheit hochhalten, auch hier im Ort. Danke, Herr, für diesen Abend und für jeden Einzelnen, der sich Zeit genommen hat, herzukommen. Segne, Herr, dafür. Amen.